Bis zum Ende der Episode wissen wir, ob sie verheiratet sind oder nicht.
Willkommen bei Apropos Beziehung, dem Podcast über das schönste Gefühl der Welt und die bunten Facetten von Beziehungen. Mit Paarexpertin Anna Hohlfeld.
Hallo Irina und Ricarda, ich freue mich voll, dass ihr heute Gäste, ihr sagt bestimmt GästInnen, wa? Also jedenfalls Gäste in meinem Podcast Apropos Beziehung seid, und ich freue mich besonders, mit euch darüber zu sprechen, weil ihr nämlich zu zweit seid und ihr seid die Ersten, die zu zweit bei mir da sind. Ich freue mich da sehr. Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Vielen Dank, liebe Anna. Vielen Dank für die Einladung.
Das war genau gleich. Das ist beängstigend.
Synchron.
Was sagt man eigentlich immer? Schiller, ne? Sagt man dann, wenn man was gleich sagt?
Chips Cola, dachte ich.
Ich sag da gar nichts. Lass doch mal starten mit, wie lebt ihr denn?
Wir leben zusammen in einer Wohnung. Wir sind hier vor eineinhalb Jahren sind wir hier eingezogen zusammen. Und wunderschön. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl in der Wohnung.
Also, aber du, eigentlich hast du recht. Also wir sind schon relativ zeitig, nachdem wir zusammengekommen sind, zusammengezogen. Aber ja. Ich erst
Lesbian
zu dir.
Lifestyle.
Ja. Zwei Wohnungen in Köln ist einfach nicht wirtschaftlich. Und dann bin ich erst zu dir und dann haben wir irgendwann nach einer gemeinsamen Wohnung gesucht.
Und so leben wir.
Jetzt habt ihr ja gesagt, dass ihr so schön zusammengezogen seid, aber wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ich habe in einer Folge über den Podcast Verräter, da habt ihr das irgendwie so angeteasert, dass es irgendwie beim Surfen war. Aber ich wollte nochmal fragen, wie denn eigentlich genau?
Das ist fast korrekt. Aber ich lasse Irina mal den Vortritt, weil ich bin mal gespannt, wie sie das wahrgenommen hat.
Wir haben uns wirklich indirekt über Princess Charming, also über das Format, an dem ich teilgenommen habe und Ricarda hat für das geschrieben, haben wir uns über Umwege kennengelernt. Also wir kannten uns schon vorher aus Köln. Köln ist klein.
Hier kennt jede.
Ja, du kannst dir deine eigene Geschlechtskrankheit wiederholen, im Grunde,
Hallo,
innerhalb Kölns.
Da bist du wieder.
Und ja, aber wir hatten uns nie so als Dating-Material auf dem Schirm.
Nee, dann, tatsächlich nicht.
Dann kam Princess Charming, dann kam die Show und die war irgendwann abgedreht und dann haben Ricarda und ich irgendwie, ne, Ricarda hatte mir, glaube ich, geschrieben, ey, cool, dass du mitmachst, und dann standen wir so ein bisschen im Austausch, weil sie dann auch erzählt hatte, dass sie dafür schreibt. Ja, und irgendwie ist dann aus einem beruflichen Austausch irgendwann
ein privater Austausch geworden.
Genau, und dann haben wir gemerkt, dass wir uns gut verstehen, hatten uns irgendwie immer noch nicht auf dem Schirm, sondern eher nur freundschaftlich. Und dann haben wir uns aber irgendwann mal getroffen, saßen am Rhein und haben irgendwie gemerkt, boah, irgendwie Zeit zusammen zu verbringen ist doch ganz schön. Und dann, ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dann tatsächlich meine Mutter, weil die war großer Fan von Ricarda. Und habe ich ihr jetzt noch mehr. Jetzt hat sie dich natürlich auch in ihr Herz geschlossen. Nee, damals war sie einfach nur ein kleiner Fan.
Jetzt nehme ich nicht mehr.
Ich habe mit Schwiegermüttern schon sehr viel Geld verdient als Paartherapeutin.
Die bösen Schwiegermütter, die irgendwie dann zwischen dem Paar stehen.
Oder? Partnerin. Das heißt, alles, was dich da so wahnsinnig macht, ist eigentlich was dich auch in deiner Partnerin so stört.
Nein. Also, dazu gleich mehr.
Jedenfalls hat die das befördert. Aber du hast gerade gesagt, ihr habt euch gar nicht so als Dating-Material wahrgenommen, und ich weiß, dass du auch, Iri, mal gesagt hast, du hättest Ricarda gar nicht ausgewählt.
Oh, wann habe ich das gesagt?
Du bist so böse.
Oh Gott, wo habe ich das denn gesagt?
So böse.
Wir haben ja natürlich auch ein bisschen rumgesponnen und haben uns überlegt bei Princess Charming, ob Ricarda ins Finale gekommen wäre.
Natürlich wäre ich ins Finale gekommen. Ich bitte dich, natürlich. Nee, du hättest mich rausgekickt, weil ich aber zu lustig wäre. Du hättest wahrscheinlich nur diese Seite gesehen von mir und hättest gesagt, nee, mit der kann ich ja gar nicht irgendwie mal so ernst reden. Diese Chance hätte ich in der kurzen Zeit ja gar nicht gehabt, um dir zu zeigen, wie deep ich eigentlich sein kann.
Ja, das hätten wir wahrscheinlich dann auch nach der Show dann erst herausgefunden.
Korrekt.
Also alles gut, so wie es gelaufen ist. Und nee, meine Mutter hat dann nämlich, wir haben uns dann nämlich getroffen mit meiner Mutter zusammen, und dann wollte ich ihr einen Gefallen tun, weil ich wusste, sie wird das super unterhaltsam finden. Und ich weiß nicht, irgendwie war das, du sagst ja immer, dass das irgendwas in mir ausgelöst hätte, dass ich so merke, okay, meine Familie mag dich. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, es war dann einfach, ja, der richtige Zeitpunkt in diesem Princess Charming Chaos. Dieser Sommer war halt echt wild. Und da war das war dann zu einer Zeit, da hatte sich alles ein bisschen gesetzt und ich hatte wieder einen Kopf dazu und habe erstmal dann gecheckt, was da für eine tolle Frau vor mir steht.
Das hast du dich aber sehr gerettet gerade. Wirklich gerettet. Mit der letzten Pointe hast du dich wirklich gerettet. Nee, also das sehe ich ähnlich. Ich hatte so schnell noch keinen Kontakt zu Schwiegermüttern. Also in meiner zweites Date war die Mutter direkt dabei. Also das habe ich so in der Form auch noch nicht kennengelernt. Aber es hat was gebracht, denn Iris Mutter hat dieses Treffen, was nicht als Date deklariert war wirklich, hat die sehr aufgelockert. Und ich liebe Schwiegermütter. Das ist ja meine persönliche Challenge, die Schwiegermütter zu überzeugen von mir. Das hier gelingt mir einfach sehr schnell immer.
Ich kann euch noch sagen, dass Monique, meine Frau, hat ja schon im Anschluss an dieses legendäre Zenner-Bierchen, ja, am Abend vom Berliner CSD, direkt zu mir gesagt, die werden bestimmt mal ein Paar.
Und es gab noch jemand.
Desiree Schröder.
Desiree Schröder, ja.
Ja, Grüße an dieser Stelle. Eine sehr geschätzte Freundin, Kollegin von uns hat ganz früh mit mir telefoniert und meinte, sag mal, ist die Irina nichts für dich? Und ich so, nein, natürlich nicht. Da sind 20 Frauen an der dran. Nee. Also ich mache ja alles, aber nicht mich da irgendwie in eine Reihe stellen für irgendwen. Das war schon für mich gar nicht so der... das fand ich nicht so sexy, mich da irgendwie so, ne, so auch einzureihen. Aber ich habe mich ab diesem Zeitpunkt, als sie mich das fragte, überhaupt erst mit dem Gedanken angefreundet oder mal überlegt, könnte die theoretisch was sein? Und dann habe ich so gemerkt, dass ich ja schon voll lange vorher deine Szenen, die ich untertiteln musste als Autorin für das Format, deutlich länger im Vergleich zu anderen angeguckt habe. Und da habe ich mir gemerkt, okay, vielleicht findest du die doch irgendwie
creep.
Ja, auch ich bin manchmal creepy. Finde die schon sehr attraktiv. Und das muss man ja auch dazu sagen. Also Irina ist wunderschön und das guckt man sich gerne an. Also ich jetzt und darum.
Okay, ich rette das mal. Ihr seid ja jetzt seit 2021 zusammen, stimmt das?
Ja. Ja.
So 2,5 Jahre ungefähr. Da habt ihr ja auf jeden Fall lange hinter euch gelassen, so die ersten 1,5 Jahre, weil nach 1,5 Jahren ist immer nochmal so ein Moment, wo man nochmal sagt so, okay, passt es jetzt wirklich, ja? Wie nochmal so eine Prüfung macht, wenn man irgendwie so merkt, oh, ich habe so Bedürfnisse und die werden gar nicht so befriedigt, wie ich mal dachte. Und dann irgendwie merkt es, okay, entweder trennt man sich an der Stelle oder man arbeitet irgendwie aneinander und geht nochmal einen Schritt weiter. Offensichtlich seid ihr weitergegangen. Was würdet ihr denn sagen, was schätzt ihr denn aneinander?
Oh, ich schätze sehr an dir, dass wir immer Spaß haben, dass du einen immer zum Lachen bringst und ich weiß auch, dass du das magst, andere zum Lachen zu bringen, auch mich. Ich schätze es, dass du andere sehr begeistern kannst, auch mich. Das heißt, wenn du eine Idee hast und irgendetwas verfolgst, dann machst du das mit 100% und auch so, dass andere auch Bock haben darauf. Ich weiß sogar noch, dass das am Anfang teilweise sogar dass das teilweise schwierig war, weil du auch für mich so viele gute Ideen hattest.
Oh.
Und ich erstmal dann Feuer und Flamme für alles war, aber dann auch selber erstmal so herausfinden musste, passt das denn überhaupt zu mir?
Ah.
Weil gerade wenn du jemanden hast, und das, so würde ich mich einschätzen, der sehr begeisterungsfähig ist, ist das ja eine total schöne Eigenschaft, aber gleichzeitig birgt das auch so ein bisschen die Gefahr, dass man dann Dinge macht, die doch nicht so zu einem passen. Aber ich glaube, wir haben da mittlerweile einen ziemlich guten Weg gefunden.
Und das ist jetzt etwas, was du an mir magst?
Deine Begeisterungsfähigkeit für Dinge und in Bezug auf andere.
Okay. Mhm. Ich schätze an Irina sehr, dass sie extrem fähig ist zu reden, zu kommunizieren. Ich habe niemanden getroffen bisher, der besser seine Gefühle artikulieren könnte als Irina. Auch wenn du mir mal lang gesagt hast, dass es nicht immer leicht war. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie jemandem so vertraut wie Irina. Also ich würde dir mein Leben übergeben, weil ich wüsste, du gehst damit gut um. und ich glaube, dass Irina für mich so eine sehr gesunde Form von Beziehung verkörpert, weil ich hatte den Vergleich im Vorfeld, ich hatte Beziehungen, die nicht sehr gesund verliefen und jetzt das zu haben, was sehr gesund ist, das weiß ich sehr zu schätzen, dass man sehr aufrichtig sein kann zueinander und dass man so Dinge, die wirklich eine Basis bilden für eine Beziehung, dass die da sind. Aber das habe ich, ja.
Ja. Was Solides, sagt Ricarda.
Was Solides, ja. So wie so ein Bausparvertrag ist Irina für mich. Was ganz Solides.
Was euch ja auch verbindet, ist so ein gemeinsames Reisen. Ihr seid gerade wieder zurück aus dem Skiurlaub und mit unfassbar tollen Bildern und unfassbar tollen Pärchenbildern. Also ich war super neidisch. Aber ihr habt in einer der letzten Folgen von deinem Podcast Busenfreundin, Ricarda, habt ihr über getrennt verreisen gesprochen und du hast da so ein deutliches Pro gegeben. Sag doch nochmal, warum.
Also ich hatte das tatsächlich noch nicht gemacht bis dato und ich hatte immer ein bisschen Respekt davor, einfach aus dem Grund, weil ich dachte, okay, dieses Gefühl, sich alleine zu fühlen, übermannt einen vielleicht dann doch. Aber am Ende, rückblickend betrachtet, war das sehr wichtig für mich, alleine zu reisen, weil es einfach es gibt dir Selbstbewusstsein, es gibt dir einen Ego-Boost, es erweitert deinen Horizont, es macht eine Beziehung tatsächlich auch ein bisschen, oder es stärkt eine Beziehung, weil du trotz der Tatsache, dass jemand physisch nicht da ist, trotzdem diese Bindung hast. Das ganz wichtig war für mich, dass Irina mir das einfach, was heißt erlaubt, aber dass sie einfach sagt, ja, go for it. Also das allein schon hat mich viel näher zu ihr gebracht. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, dass man in einer Beziehung trotzdem noch individuell lebt. Dass man seine eigenen Bedürfnisse befriedigt, indem man das macht, was man will. Und dass man nicht nur, wenn man eine Beziehung ist, auch eine Einheit bildet in allem, was man so auch alleine gemacht hat. Und das ist alleine Reisen oder dafür ist alleine Reisen, glaube ich, sehr, sehr gut.
Und ich will noch mal wissen, was ist bei euch der Unterschied? Ich habe das in eurer Folge nicht verstanden zwischen Rummachen und Sex.
Idee dahinter ist nicht wirklich ausgereift. Und seitdem wir diese Folge veröffentlicht haben, gab es sehr große Diskussionen in unserem Freundes- und Bekanntenkreis. Und es hat auch dazu geführt, dass Irina deutlich vermehrt angebaggert wird. Mit dem
das ist aber
doch, 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 doch. Und ja.
Weil sich wie so eine Tür geöffnet hat.
Genau, ja. Ich bin einfach Luft für diese Frauen jetzt.
Also ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, dass wir da noch nicht so eine wirkliche Abmachung getroffen haben, weil sie noch Lücken hat, noch nicht ausgereift ist. Aber ich finde das schon auch wichtig, dass man drüber spricht einfach.
Ja.
Also, dass man so offen kommunizieren kann, dass man auch so Themen die für viele ja auch ein Tabu darstellen, zumindest mal ansprechen kann. Also, dass man sich in so einem geschützten Rahmen in der Beziehung fühlt, dass man drüber spricht. Und was es dann irgendwann unterm Strich heißt, keine Ahnung, wissen wir beide selber noch nicht, aber mal gucken.
Brichst du mir das Herz, brich ich dir die Beine, Irina.
Ich weiß, das ist mein Credo.
Das ist mein Credo.
Was würdet ihr denn sagen, wie stabil muss denn eine Beziehung oder eure Beziehung sein, auch sexuell sein, dass ihr so Freiräume geben könnt? Was habt ihr denn da schon besprochen?
Offene Beziehung, kein Problem für uns. Und dann plötzlich, vielleicht haben wir es nicht durchdacht.
Und wir auch die Erfahrung tatsächlich selber im Freundeskreis gemacht haben, dass das auch mal nach hinten losgehen kann. Ich glaube, wenn man das irgendwie viel zu früh öffnet, das
tatsächlich auch schon.
Ja, dass das dann eher dazu führt, dass man sich voneinander entfernt. Also es ist jetzt nur eine persönliche Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du da mehr Erfahrungswerte hast.
Na, wenn man das zu früh macht, auf jeden Fall. Ne? Also wenn man zu früh öffnet, dann noch gar nicht so ein Vertrauen. Da kommt natürlich sehr auf die Typen auch an. Also wenn du mit zwei Menschen zu tun hast, die total polyamor unterwegs sind und das überhaupt nicht Eifersucht kennen und auch nicht so eine Stabilität im Außen brauchen, sondern so ganz gut mit sich auskommen, dann kann man natürlich auch den Schritt eher gehen. Aber es ist ja bei vielen nicht so, wenn die anfangen, mit offenen Beziehungen zu experimentieren. Manchmal ist das ja auch so der letzte Punkt vor so einer Trennung, wenn das sexuell nicht klappt, dass man dann sagt, ach komm, dann öffnen wir. Und das finde ich auch nicht so den richtigen Schritt. Finde besser, dann in der Beziehung zu arbeiten und zu gucken, was braucht es denn, um wieder mehr Feuer in der Beziehung zu haben und nicht so sehr einfach zu sagen, ach, dann öffnen wir mal und dann sieh zu. Ja, ich gehe dann halt los.
Also ich bin ich finde das ganz, ganz toll, wenn Leute das machen und eine offene Beziehung haben. Ich finde das total bewundernswert. Es ist aber nicht mein Modell eigentlich. Mein Modell war immer, natürlich bis ich Irina getroffen habe, serielle Monogamie. Also ich glaube daran, dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man sich ausliebt. Natürlich kommt es auch wieder auf den Menschen an, der in seinem Leben ist. Aber ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass wir von so vielen Einflüssen umgeben sind, von so vielen Änderungen und so vielen Themen, die uns tagtäglich beschäftigen, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, eine Beziehung zu führen, die über Jahrzehnte geht. Aber das ist auch nur meine persönliche Einstellung.
Hast du das Wort selber dir ausgedacht oder gibt es
das? Das gibt es.
Achso, serielle Monogamie. Anna?
Serielle Monogamie, ich dachte, du meinst ausgeliebt. Nee, serielle Monogamie gibt es. Es ist immer so monogam sein in der Zeit, wie die Serie Folge halt dauert.
Genau, so eine Miniserie, wie bei Netflix. Serielle Monogamie.
Aber sie hat ja gesagt jetzt, es war vor dir, weil das deutet ja an darauf, dass sie diese Serie sehr, sehr lang sich wünscht.
Ist ein Blockbuster, eine Überlänge mit Irina. FSK 18 mit Überlänge. 3 Tage.
Das heißt aber, ihr würdet auch sagen, das braucht irgendwie erstmal noch einen anderen Zustand eurer Beziehung, bis ihr da so anfängt, so richtig zu öffnen, und vielleicht wollt ihr das auch gar nicht.
Ja. Ich glaube, es war einfach mal drüber zu reden. Also
Clickbait.
So
nee, das nicht.
Hat ja geklappt.
Das auch nicht. Weil das, ich meine, unsere Abmachung steht ja weiterhin, ne?
Aber also, Anna, ganz kurz, ich habe eine Rückfrage. Was denkst du denn, warum dieses Thema so präsent ist oder polarisiert? Wenn wir haben das jetzt, das war jetzt ein Thema, was wir besprochen haben, und es haben sich extrem, glaube ich, über 500.000 Menschen haben geklickt bei TikTok. Warum? Also das ist doch auch eine individuelle Entscheidung zu sagen, wir öffnen das. Und so viele Menschen haben sich eingebracht, haben ihre Meinung kundgetan, die auch nicht immer positiv war. Viele Menschen haben das bewertet. Und das finde ich halt irgendwie komisch. Was denkst du denn, warum sind wir da noch nicht?
Also es gibt da super krass viele Tabus. Es gibt diese Idee von monogam bis zum Tod das Unvermögen von uns Menschen, das zu schaffen. Und eine Weigerung, sich dem zu stellen. Und deswegen, glaube ich, ist es voll so tabuisiert. Und wenn dann mal jemand so frech ist wie ihr, darüber zu sprechen, ja, dann, boah, ja, dann geht es aber richtig los.
Aber gleichzeitig, mein persönliches Gefühl, häuft sich ja schon auch das Interesse an offenen Beziehungen, ja, und dass Leute das total interessant finden, darüber sprechen und ja, viele auch mittlerweile leben, ne, so leben.
Ich glaube auch, es gibt so eine Tendenz auch, dass so Polyamor oder offene Beziehung auch so modern ist. Ja, dann ist das vielleicht ein Merch aus beiden, ja, die so voll ablehnen und tabuisieren, und dann die vielen, die sagen, ach naja, es ist ja vielleicht auch mal interessant. Ja. Und dazu gehört natürlich, ja, das kannst du halt auch nicht einfach machen. Ich habe auch, wenn ich Paare so länger begleite, ich begleite die ja in so einer Intensivzeit über mehrere Wochen, habe ich richtig auch so einen Sheet zu dem Thema, also so einen Arbeitsblatt zu dem Thema, so unsere Regeln, ja, wo ich so ein paar Mal vorgebe, das einfach als Anregung, um mal darüber zu sprechen, ja, zu sagen, okay, was muss man denn erstmal klären, ja, bevor man irgendwie anfängt zu sagen, so, ach, Sex habe ich jetzt mal außen. Und meistens wollen ja auch nicht die Menschen Beziehungen öffnen, sondern nur Sex mit anderen Menschen möglich machen. Ganz selten wollen die ja wirklich eine offene Beziehung im Sinne von, ach, ich liebe auch dich und auch mit dir mache ich das. Das ist ja auch gar nicht das, was sie damit verbinden. Aber es passiert natürlich, ja, wenn du regelmäßig Sex mit anderen Menschen hast, entsteht natürlich irgendwie mit den gleichen, entsteht natürlich eine Beziehung. Und dann kannst du sagen, nee, das wollten wir jetzt aber nicht. Dann machen wir so absurde Sachen wie nur zweimal mit derselben Person oder nicht aus dem Freundeskreis. Also
oder nur im Ausland, so wie wir.
EU-Ausland.
Nur weil ich nicht da bin, EU-Ausland. Ja. Und du kriegst halt damit dieses unsichere Gefühl nicht weg, was du hast, wenn du weißt, jetzt ist mein Partner, Partnerin gerade bei jemand anderem. Und das kriegst du halt nicht durch Regeln weg. Das ist aber der hilflose Versuch, weil wir es halt alle auch nicht gewöhnt sind, weder Beziehung führen, gut Beziehung führen, noch offene Beziehung führen.
Ich glaube, wir sind auch in dem Punkt noch nicht so ganz einig, was das angeht, ob man davon, also wenn wir jetzt im Konjunktiv reden, wie wir damit umgehen würden, wenn wir wüssten, dass die andere mit jemandem anderen Sex hat oder sich trifft oder eine romantische Ebene irgendwie führt. Das heißt, Irina, du gehst ja davon aus, du möchtest gerne gar nicht wissen. Ich würde das wissen wollen, wüsste aber, dass ich mich sofort vergleiche und ein Riesenproblem mit hätte. Das heißt, also ich glaube, da sind wir uns dann auch nicht mal einig, wie wir damit umgehen würden, wenn da jemand anderes wäre.
Erzähl dir, aber ich will von dir nicht wissen. Ist ja auch nochmal eine Option. Man muss ja nicht das Gleiche für beide machen.
Ich glaube, das ist Arbeit. Das ist einfach, also da muss man einfach über einen Prozess muss man das laufen lassen, dass man das einfach immer wieder bespricht und immer wieder sich absichert und prüft, bla bla bla, bis man aber an dem Punkt ist.
Hast du, Irina, gerade gesagt, ihr habt aber die Vereinbarung noch? Habe ich das richtig gehört?
Nee, also ja. Bis jetzt ist es auch tatsächlich, wäre es nur auf dich zugetroffen, weil du in New York warst, du warst in Sri Lanka. Ich war, glaube ich, gar nicht in der letzten Zeit, seitdem es diese Abmachung gibt, irgendwie im Ausland. Ich glaube schon nach wie vor, dass es wichtig ist, da irgendwie im Austausch zu bleiben. Und dann, wer Austausch, weiß, also auch
im Sinne, Austausch, wie bei einer Behörde. Ja klar, tauschen wir uns darüber aus. Ich schicke dir einen Brief und eine Brieftaube.
Ich lade dich zum Gespräch vor.
Ja, weil auch so unsexy das klingt, aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt auch einfach ist in der Beziehung, dass man das auch so abstrakt formuliert und so abstrakt auch drüber spricht, weil ich meine, es ist ja jetzt gerade nicht konkret bei uns beiden und es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie das Bedürfnis so groß ist, da, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Leuten Sex zu haben, aber du weißt ja auch nie, wann das irgendwann mal kommt. Also,
ja, das stimmt.
Und dann denke ich lieber irgendwie früh ansprechen, um dann, wenn es soweit ist, auch so einen Raum zu schaffen in der Beziehung, dass man das auch anspricht. Weil ja, ich erinnere mich an meine erste Beziehung, oder meine ersten Beziehungen, da hat man so gar nicht über sowas gesprochen, weil das aber auch nie Thema irgendwie war. Klar, ist natürlich einerseits auch gesellschaftlich einfach wird's wichtiger, weil mehr Leute darüber sprechen, aber auch ansonsten, also es war halt tabuisiert. Und es ist auch schon, wenn wir das ansprechen, selbst wenn wir es ansprechen, hat das ja auch immer schon, löst das auch gewisse negative Gefühle aus. Und wir reden die ganze Zeit nur im Was wäre wenn.
Mhm. Ja.
Schwieriger ist dann, wenn man darüber spricht, was gewesen ist, weil was unabgemacht passiert ist. Ich kann nur immer empfehlen, sprecht alles so früh wie möglich an. Das meine ich gar nicht euch, sondern alle Menschen, weil das erlebe ich auch in der Paartherapie, dass besonders schwierig ist für die Menschen gar nicht, du bist da fremdgegangen, sondern du hast es mir irgendwie 3, 8, 10, 12 Jahre nicht erzählt. Und ja, das wirkt irgendwie, ist mein Eindruck, viel doller, als da Sex gehabt zu haben mit jemandem. Aber dass du mir jeden Tag von den 3, 8, 6 Jahren nicht die Wahrheit gesagt hast, weil du es mir nicht, das ist das, was viel schlimmer ist. Und das ist auch immer meine Empfehlung, wenn jemand vor mir sitzt, sagt, oh, ich habe da was, ich traue mich nicht, echt so, lieber jetzt als später. Das ist irgendwie so eine Konfliktvermeidungsstrategie, das nicht zu sagen, und das macht am Ende mehr Konflikt.
Betrogen zu werden ist sowieso ein ganz, ganz mieses Gefühl. Also das ist nicht schön. Und das muss auch eigentlich nicht sein. In einer gut laufenden Beziehung kann man, glaube ich, auch über das sprechen, über Bedürfnisse, die man hat, und das artikulieren.
Ich will noch mal wissen, wie viel Prozent eurer Beziehung ist denn öffentlich? Ihr seid ja beide so im öffentlichen Raum unterwegs. Und was würdet ihr sagen? Wie viel davon ist so passiert so in eurer Wohnung? Und wie viel Prozent habt ihr auch, ist öffentlich von eurer Beziehung?
Ich würde sagen, großer Teil ist privat, aber wir wissen ganz genau, wie viel wir preisgeben wollen und wie viel nicht. Also mir ist wichtig, da spreche ich auch für dich, dass man eine Grenze zieht zu den Themen, die niemandem was angehen. Aber ich habe mir auch mal die Frage gestellt, es gibt Leute, die sagen, ja, warum machst du das überhaupt? Warum macht ihr überhaupt die Beziehung öffentlich? Und mit dem Podcast, mit Busenfreundin, möchte ich ja Sichtbarkeit schaffen. Und das schafft man, indem man eine Beziehung als etwas Selbstverständliches präsentiert und darüber Dinge redet, über die jedes Paar redet. Wir haben die gleichen Themen wie alle anderen, ob es Heteropaare sind oder Menschen, die sich, die non-binäre Menschen, die eine Beziehung führen, keine Ahnung, whatever. Und ich finde, das schafft eine Selbstverständlichkeit. Und darum ist mir das auch wichtig, dass ich diese Folgen mit Irina mache, dass wir uns in der Öffentlichkeit zeigen, weil nur so wird es in Anführungszeichen, ich mag das Wort eigentlich nicht, normal, aber so ist es. Und darum weiß ich, was ich sage, und wir sprechen uns natürlich auch vor Podcast-Episoden auch ab, was vielleicht privat bleiben soll. Das ist auch okay. Also da haben wir das. Damit die Kontrolle schon drüber.
Und es war auch so ein Austesten. Also ich zum Beispiel, ich erinnere mich noch, ganz am Anfang haben wir erst, wollten wir so gut wie gar nichts öffentlich machen. Auch dass wir, also wir waren, glaube ich, auch schon ein paar Monate zusammen, als wir dann die Beziehung öffentlich gemacht haben. Und aber mit der Zeit entwickelt man dann auch so ein Gefühl dafür, also wie viel will ich selber preisgeben, wann ist eine Grenze erreicht, dass es auch unangenehm ist. Man will ja jetzt auch nicht jedes Detail der Beziehung irgendwie teilen, aber dann andererseits auch so viel, dass, ja, wie du gerade sagst, das ist ein großer Teil unserer Leben, sind wir. Und sogar beruflich und privat. Also würde sich auch unnatürlich anfühlen, das so komplett zu verstecken.
Mhm. Aber die Balance ist schon wichtig, also mir persönlich ist die Balance auch schon wichtig, dass ich immer noch meine eigenen Dinge mache. Und weil die meisten Menschen sind tatsächlich an dieser Beziehung interessiert. Also vergeht kein Tag, wo eine Nachricht kommt zu Irina oder meinem Leben mit Irina. Und mir ist wichtig, dass ich das auch nur ganz dosiert mache, so dass ich irgendwie auch zeige, ey, ich habe noch ganz viele andere Dinge. Die Beziehung ist nicht mein Leben, auch großer Teil meines Lebens, aber nicht so, dass ich ohne diese Beziehung einfach nichts anderes mehr habe. Das ist mir einfach wichtig. Aber krass, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die Reaktionen sind schon immer sehr eindeutig, dass die Leute genau dazu was wissen wollen.
Hättet ihr denn Bedenken, euch zu trennen, weil das eben auch sofort zum Erklärungsnot bringt? Also eben schon allein beim Alleinverreisen waren irgendwie viele aufgeregt, ob alles okay ist. Ja? Oh Gott, du verreist alleine, oh mein Gott. Aber spielt es eine Rolle?
Ich fände, glaube ich, nur ätzend, dass sich Leute eine Meinung bilden, die uns überhaupt nicht kennen. Das, ich glaube, das, ich würde es auch lange Zeit einfach nicht öffentlich machen, weil es auch sehr wehtut und sehr schmerzhaft ist. Es gibt ja Leute, die gehen direkt damit an die Öffentlichkeit. Das ist jetzt nicht so mein Weg. Ich würde erstmal, glaube ich, so mit dir das erklären. Aber das, was mich dann doch schon irgendwie immer sehr stutzig macht und nervt, ist irgendwie, dass sich viele Menschen dazu berufen fühlen, eine Anna Hohlfeld zu sein, eine Paartherapeutin, die noch nie was mit Thema Beziehung am Hut hatten oder ja, oder einfach judgen und bewerten, und das ist ja halt im Internet gang und gäbe. Das nervt mich dann so ein bisschen und davor hätte ich theoretisch Respekt in so einem
Fall.
Aber
ich glaube, dadurch, dass wir es öffentlich gemacht haben, würde das halt nicht ausbleiben.
Ja, absolut.
Also ja.
Das gehört dann halt auch dazu.
Ich frage mich dann auch immer, ich bekomme das ja bei anderen auch mit.
Auch Queere trennen sich.
Ja.
Auch lesbische Paare trennen sich. So, es scheint unmöglich, aber auch das gibt's.
Man fühlt sich ja dann irgendwie auch schon wieder verpflichtet, das dann sogar zu teilen, weil man mit der Öffentlichkeit geteilt hat, dass man in einer Beziehung ist. Also ich weiß gar nicht, aber ja.
Ja, ist aber auch doof, das so verschönigen, ne? Die Sachen, die halt passieren, nicht zu erzählen, ist ja dann auch irgendwie inkonsequent, finde ich. Ist ja dann auch wieder, ich meine, das ist ja auch wiederum dann so eine Sache, mir gefällt das ja nicht, dass immer alles im Internet so heidi-teidi immer so gut läuft und alles ein Highlight-Reel ist, weil
Du hast schon ein Reel für die Trennung vorbereitet.
Ich habe schon was vorbereitet, das ist eine Vorlage, die ich bei allen Ex-Freundinnen immer anwende. Da kommt einfach nur dein Gesicht drauf. Sorry, it's over.
Aus.
Game over.
Dann sag doch mal, wie läuft denn eure Beziehung? Also welche Krisen habt ihr denn überwunden? Was läuft denn gut und was ist schwierig?
Also wir hatten auf jeden Fall am Anfang, aber ich glaube, das gehört dazu, dass man so ein bisschen versucht hat, die andere Person zu lesen und das manchmal so ein bisschen schief gegangen ist. Gerade das Thema Nähe, also auch nur das Thema Zusammenziehen war am Anfang ein großes Ding, weil das ja schon ein Step ist. Also gerade für Ricarda war der größer. Dann kommen immer schnell die Wände näher. aber ich glaube, was uns immer geholfen hat, ist, dass wir immer diese Verbindung zueinander hatten, darüber zu sprechen.
Mhm. Ja, Commitment, wirklich ein großes Thema gewesen, da hat Irina absolut recht. Habe ich nie so gehabt. Also Beispiel, ich habe immer in allen Beziehungen, die ich hatte, immer eine kleine Wohnung noch gehabt. Meine Wohnung hatte ich noch. Ich habe die nie aufgegeben. Ich hatte Angst vor dem Schritt, nicht wegrennen zu können. Und ich glaube, das ist eine Krise, wenn man es so nennen mag, die wir überwunden haben, dass wir uns Dingen stellen zusammen.
Oder vielleicht hast du noch so eine kleine Garage irgendwie.
Ich habe noch was, sage ich dir aber nicht, Irina.
Und dein Studio, hast du das nicht noch? Mit so einer ich habe zum Beispiel bei mir extra so eine Ausklappcouch in meiner Praxis. Also so, ich nenne es ja immer Frauenruheraum, aber es wäre auch die Möglichkeit, hier mal zu schlafen.
Was heißt das? Frauenruheraum?
Frauenruheraum.
Also aus dem Osten. In der
DDR. Okay. Der Name ist auch so geil.
Ja. Fand ich auch.
Gibt auch so Warteräume an Flugzeugen für Frauen in Dubai.
Aber was machst du denn jetzt, Ricarda, wenn du diese Wohnung nicht mehr hast und trotzdem weg willst mal?
Ja, das bleibt nicht aus. Also ich habe andere Ventile gefunden. Ich habe immer noch so den Impuls, manchmal wegzugehen. Und dann gehe ich halt mit Ole ein paar Stunden, wenn ich irgendwas brauche. Ich habe ist auch
Hund. Unser Hund, ja.
Ja, was mal unser Hund ist. Aber ich mag tatsächlich, ich brauche das auch für mich. Und das werde ich auch nicht ablegen können, dass ich kurz raus aus der Situation muss, wenn wir uns streiten. Und es gibt ja Leute, die sofort das Gespräch suchen, das kann ich irgendwie nicht. Und ich finde, das ist aber auch okay, wenn man sagt, ey, ich brauche jetzt mal meine Ruhe.
Das habe ich aber auch manchmal.
Ja.
Nur als Part, der Part, der dann reden will, boah, ich könnte dich umbringen.
Ja, und ich glaube,
schütteln und zwar sprich.
Oftmals kurz davor. Hilfe, SOS an dieser Stelle. Nein, und ich glaube, man... Also ich für meinen Teil habe gelernt, dass man, dass ich schneller an den Punkt komme zu sagen, okay, jetzt können wir reden. Das hatte ich hatte auch sehr viel Wut in vorherigen Beziehungen.
Und wir haben auch beide gelernt, uns auch mal zu entschuldigen.
Ich kann mich viel besser entschuldigen
ich
als
mich
du.
Jetzt auch.
Ja. Nee, ach so, gut, ja, grundsätzlich,
so gut,
ja, wie du, ja, so gut, wie ich das mache, machst du es
nicht. Stimmt, das stimmt.
Du bist absolut in der ersten Sekunde kritikunfähig. Du hast
ja,
es, wenn ich Kritik äußere.
Ja, das stimmt, hast du recht.
Also weil Irina immer perfektionistisch ist. Sie möchte ja immer alles richtig machen. Das
bin
kannst,
ja auch perfekt.
Ja, klar. Das kannst du aber nicht. Du kannst nicht immer perfekt sein. Du kannst, du machst, und das ist auch wichtig in deine, für deine Entwicklung, Irina. Ein Fehler wichtig.
Was ich aber, dir mal sagen.
Aber ich finde schon, dass, dass ich besser gelernt habe. Das stimmt, du hast vollkommen recht. Also mein erster Impuls ist erstmal, ich habe niemals Unrecht. Ich bin es niemals schuld, es ist immer die andere. Aber ich, mittlerweile kann ich mit ein bisschen Abstand das auch einsehen und mich dann entschuldigen.
Das ist, machst du richtig gut.
Aber ja, am Anfang, das stimmt schon.
Ich finde ja immer, dass sich selbst entschuldigen nicht geht. Also ich entschuldige mich, finde ich immer so ein bisschen, also ich, besser wäre es ja, du würdest mich entschuldigen, nimm du mir mal die Schuld. Weißt du, fand ich auch nochmal spannend. Und fand dann eher sowas wie, bitte verzeih mir, dass ich und danke dir für, ist so ein schönes Ende für einen Streit. Als ich entschuldige mich und dann so, nee, warte mal, erstmal kannst du ja nicht selber machen.
Ich finde den Wortlaut, es tut mir leid, was ich gemacht habe, so stark, dass ich dann sofort auch das Gefühl habe, okay, jetzt ist es auch gegessen.
Das finde ich auch, ne? Wirklich so einen Satz zu machen, es tut mir leid oder bitte verzeih und so, finde ich auch.
Echt so eine Überwindung, die das mit sich bringt.
Und es führt wirklich meistens dazu, dass wir uns dann auch relativ schnell vertragen. Das heißt, wenn die eine von, egal wer, dann diesen ersten Schritt macht, dann zieht meistens die andere auch nach.
Ja.
Und was macht ihr, um dann beim Vertragen zu bleiben? Also was tut ihr so an beziehungsfördernden Dingen? Also Skifahren habe ich schon gelernt, aber zusammen verreisen.
Das sind tatsächlich Unternehmungen, die funktionieren, die bei uns immer echt gut sind, wenn wir was unternehmen. Wir waren jetzt, wie gesagt, in der Ski, die Woche jetzt beim Skifahren. Das hat so gebondet. Ich habe auch wirklich, auch gerade wenn es darum geht, dem anderen irgendwie zu helfen, ich fahre ja nicht so gut Ski. Irina fährt ja sehr, sehr gut Snowboard. Und trotzdem irgendwie sich dann so eine Stütze zu sein, auch wenn ich, also ich bin eigentlich nie die Stütze gewesen, aber ich, ich habe so von dir immer
im
sehr viel
beruflichen Kontext bist du die Stütze.
Nein, ich meine jetzt konkret in einem Skiurlaub.
Im Schnee.
Ach so.
Ja, okay. Dann da ist das schön, das bondet schon, bringt einen zusammen, wenn man das Gefühl hat, man wächst miteinander. Oder ich wachse und mit der Hilfe von Irina. Ansonsten glaube ich,
aber
wir machen Kleinigkeiten zusammen, Entschuldigung.
Nee, ich wollte
mal
nur
nach Zahlen.
Ja, das mache ich auch. Das fand ich auch so schön. Ich sitze da auch.
Ich liebe das.
2-1 komplett fast fertig. Ich brauche nur noch so viel Weiß drauf.
Ja, aber ist egal. Das ist, und dann hören wir dabei einen Podcast manchmal und auch von Leuten, die wir vielleicht enger, also die wir kennen und gucken uns einfach nur hin und wieder mal an, wenn da irgendwie wieder ein Satz gefallen ist, von dem wir denken.
So als Paar die Nerdigkeit feiern.
Absolut.
Das finde ich auch schön.
Ja, und wir haben es noch nicht getan, aber wir planen, uns eine Playstation zu kaufen. Irina hat Angst davor, süchtig zu werden. Ich finde es super, dann spielen wir einfach Dinge miteinander.
Wow.
Ich finde es super.
Wow. Ich würde gerade eher sowas, etwas sagen, wie, ich meine, das sind ja Dinge, die einen verbinden, aber, und das habe ich dir auch schon gesagt, also Ricarda arbeitet auch einfach, weil das meiste ist ja schon, also ohne dass ich jetzt Ahnung davon habe, Anna, korrigiere mich, aber es liegt ja auch, wenn in Beziehungen vieles an einem selbst und jetzt, also du musst als Paar arbeiten, aber dann musst du auch an dir selbst arbeiten und also das, Ricarda deutlich, steckt deutlich mehr Energie da rein, an sich zu
noch
arbeiten.
Noch geiler zu werden.
Ja, um perfekt zu werden, so wie ich.
Das bist du ja schon, weißt du, was heute
ja. Don't. Aber ich frage mich manchmal, ob Irina vielleicht auch mal so eine Therapie gut tun würde. Aber du kennst dich eigentlich schon auch sehr gut eigentlich, ne?
Nee, natürlich wird mir das gut tun, auf jeden Fall.
Ja. Ist nie schlecht. Ja.
Man braucht dafür nur eine echte Frage an sich. Als ich meine erste Intensivtherapie gemacht habe, es war so 8 Wochen irgendwie eine Studienzeit mit 30 Menschen in einem Haus ohne Kontakt nach außen. Es gibt es auch nicht mehr. Da war meine Frage, wer bin ich? Und wieso bin ich wie? Also ich wollte auf jeden Fall auch wissen, was hat mich eigentlich zu der jetzt gemacht und wie wäre ich denn ursprünglich? Und ich hatte so das Gefühl, ich habe so eine ganz schmale Gefühlsamplitude und hatte immer das Gefühl, andere können so krass lachen und so richtig traurig sein. Und ich war so, so voll auf Leistung und irgendwie so nicht viel Expression eingestellt und habe gesagt so, ey, das will ich auch anders, ja, ich will da mich mehr spüren und mehr Gefühle haben. So, ja. Also insofern hatte ich so eine Frage schon für mich und habe immer, wenn ich mit Paaren arbeite, ist natürlich auch so diese, genau wie du sagst, Irina, so ein Blick auf sich selber und das, die nehme ich auch einzeln in Augenschein quasi und guck mal an, was, wo steht ihr gerade im Leben, was tut euch gut, was, worunter leidet ihr? Und dann ist manchmal so ein Moment, dass man sagt, in Paarbeziehungen mache ich immer wieder das und das und ich weiß gar nicht, warum. Und das finde ich zum Beispiel so einen guten Moment, zu sagen, krieg's doch mal raus. Also wer außer dir selber soll dir das denn sagen, warum du das da so machst, ja? Und das kannst du ja nur in dir finden, in deiner Vergangenheit, in früheren Beziehungserfahrungen, in der Ursprungsfamilie, in dir selber. Und darum finde ich gut, wenn man so eine Frage hat. Aber wenn man gar keine hat, dann nur so zum Wellness-Therapie zu machen, das hält dann auch nicht so richtig lange, ne? Das geht dann eben auch nicht so tief. Aber wenn man wirklich sagt, so, ich will was über mich wissen, ich verstehe nicht, oder ich leide unter was, oder ich verstehe nicht, warum das bei mir so ist, dann finde ich, lohnt sich Therapie voll.
Hast du deine Fragen beantwortet bekommen?
Ja, voll. Aber es war auch, guck mal, 8 Wochen am Stück. Wir haben ja jeden Tag Therapie gemacht mit irgendwie Körpertherapie und Malen und Schreien und auf Säcke hauen und Sprechen und so, so total irre. Und da habe ich, glaube ich, auch so die, also irre im guten Sinne, ja. Und ich habe da, glaube ich, die meisten meiner Lebensthemen bearbeitet für mich und beantwortet und hatte auch da das erste Mal so eine Runde, das weiß ich noch, es war so mit 21, in so einer Ehrlichkeitsrunde auch gesagt, ich liebe Männer und Frauen. Das habe ich ja dann ganz lange nicht, aber das war so der erste Coming-out-Moment auch. Und habe viele, viele meiner Themen da bearbeitet und auch beantwortet. Also war eine ganz.
Ja, das ist schon Hochreck zu beantworten, wer bin ich und wie bin ich zu dem geworden oder zu der geworden, die ich bin.
Wie weit würdest du sagen, bist du, Ricarda?
Boah, das ist ja jetzt philosophisch. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin die und die.
Nee, ich meine auch nur, wie weit du bei deinem Prozess
ach so
gefühlt.
Ach so.
Mit deinen
also ich würde sagen,
ich
könnte mich zu 60%. Ich kenne mich zu 70%. Es gibt immer noch Bereiche, wo ich sage, warum hast du denn jetzt so und so reagiert? Warum machst du das? Und was ist da eigentlich schiefgelaufen bei dir in der Kindheit, dass du so reagiert hast? Aber also ich glaube nicht, dass man sich jemals 100% kennt. Das glaube ich nicht. Wie siehst du das, Anna? Kann man sich zu 100% in- und auswendig kennen?
Es gibt so ganz spannende Theorien dazu. Das eine heißt, es haben so, ich glaube, 2 oder 3 Männer entwickelt. Das heißt, das Johari-Fenster ist alles ein Akronym wie Haribo, also Johannes Richter oder sowas. Johari. Und die haben gesagt, es gibt so 4 Bereiche. Ja, es gibt sozusagen einen Bereich, der ist mir bekannt. Und es gibt einen Bereich, der ist dir bekannt über mich. Ja? Es gibt was, was öffentlich ist und was nicht öffentlich ist. Und daraus müsst ihr euch wie so eine Matrix vorstellen, kommen 4 Felder. Ja? Und es gibt eben Bereiche, die siehst du an mir, aber ich nicht. Ja? Das ist wie so ein blinder Fleck. Und in Beziehungen, je näher man sich kennt und umso mehr Feedback man sich gibt, umso kleiner wird, oder Therapie macht, ja, umso kleiner wird mein blinder Fleck. Aber ein Stück bleibt der halt auch. Es gibt sowas wie geheim, ja? Das weiß ich von mir, aber du nicht. Ja, und dann gibt es sowas Öffentliches, ja, das, was alle sehen und man selber auch weiß. Und dann gibt es noch was, das ist ja so diese Idee auch von Psychoanalyse oder anderen Therapieformen auch, sowas Unbekanntes, ja, so für gar keinen nur so richtig bekannt, so unbewusst. Ja, das weißt du nicht und aber du auch nicht von mir. Aber ich selber nicht und du nicht. Und das ist ganz spannend. Aber es gibt natürlich Bereiche von einem selber, die man nicht so erfasst und erkennen kann, weil man einem auch meistens die Analyse-Tools fehlen. Aber so, wenn man einen großen Bereich, wenn du sagst, 70% ist doch super, wenn du da gut weißt, wie du da bist und was du brauchst und das auch kommunizieren kannst, dann bist du ja schon richtig, bist ja gut dabei, auch das sozusagen auch so zu kriegen, was du da willst. Die Schwierigkeit in Beziehung ist ja, dass ich nicht kriege, was ich will. Dass ich sozusagen was von dir will, was du mir nicht geben kannst und das dann eben zu verhandeln. Ne?
Gibt es etwas, was du von mir willst, was ich dir nicht geben kann, Irina?
Es war blöd, dass ich die Frage gestellt habe. Es ist vorbei. Du kannst ja zuerst antworten.
Nö, ich habe die Frage ja gestellt. Ich kenne deine Tricks und das Spielchen, dass du das direkt spielst.
Ja, also ich könnte schon etwas sagen, ja.
Aber das steht jetzt auf dem Zettel, was ihr euch vorher überlegt habt, was
ich da helfe. Ich habe Irina hat Angst, dass sie das ja nicht mehr rückgängig machen kann.
Das ist manchmal so, wenn man ehrlich
okay,
ist.
Okay, sei ehrlich.
Okay, du kannst ja sonst immer noch entscheiden. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, was aber natürlich, was ich ja auch weiß, dass man das nicht einfach so voraussetzen kann, dass deine Einstellung zum Thema Familie dass das eine bisschen andere wäre. Mhm. Also, weil ich glaube, alles, was bei mir mit Familie zu tun hat, da man muss nur das Wort sagen, da laufen bei mir schon die Tränen. weil ich aber auch einfach das Glück hatte, eine unfassbar schöne Kindheit zu haben, ein sehr liebendes Elternhaus, eine tolle Schwester und das mich halt geprägt hat.
Aber deine Schwester ist ja gar nicht nur deine Schwester, sondern Zwilling, oder?
Genau, und ich meine, klar, du bist Einzelkind, das ist natürlich nicht zu vergleichen. Ne? Also das, was ich an für eine Beziehung innerhalb der Familie habe, insbesondere zu meiner Schwester, das ist natürlich etwas, das kannst du natürlich nie so nachempfinden, weil du einfach zum Beispiel einfach kein Geschwisterkind hattest und erst recht nicht eine Zwillingsschwester.
Aber gibt es was Konkretes, was dir da stört? Ich meine, am Anfang war es so, es ist ja auch eine Form von Commitment, da irgendwie zu allen möglichen Familienfesten mitzukommen. Da ist ich jetzt nicht ganz der Fan von, muss ich sagen, aber ich habe auch da echt viel geändert, weil du gesagt hast, dass es dir wichtig sei und dann dachte ich, ja cool, dann ist das auch von mir aus dann auch eine Sache, die ich lernen muss.
Deswegen alles, was ich mir, glaube ich, wünschen kann, das hast du alles gemacht. Ich glaube, bei mir ist es eher, dass das aus einer Natürlichkeit heraus entsteht, aber das niemals passieren wird. Und deswegen ist es wahrscheinlich das, was Anna sagt, man muss irgendwie verhandeln. Ne? Mhm. Und da, finde ich, habe ich schon gut verhandelt.
Du hast sehr gut verhandelt. Und im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, Irina.
Und was würdest du sagen, Ricarda, was wäre es bei dir?
Vielleicht,
ich wüsste ansonsten auch was.
Also was ich mir von dir wünsche, also ich bin zum Beispiel jemand, der auch mal gerne abgibt und ich mache sehr viel und leiste und bin sehr leistungsorientiert und hole mir da meine Stabilität durch. Und manchmal wünsche ich mir, glaube ich, das mal abzugeben. Und Irina ist auch so, die dann eher so machen lässt, so um sich rum und dann so sich führen lässt. Aber ich brauche manchmal, nicht immer, aber ich brauche in bestimmten Momenten jemand, der mich führt und mir sagt, so jetzt ballerst du dahin oder du machst das und
Entscheidungen
das.
Auch trifft.
Genau, ne? Und mir die Entscheidung abnimmt, weil ich immer ganz viele Entscheidungen so für mich im Alltag selber treffe. Und manchmal wünsche ich mir dadurch eine Entlastung. Aber da du genauso bist, du flowst lieber so, anstatt irgendwie hier so dominant durch die Welt zu gehen, ist das etwas, was ich mir vielleicht dann des Öfteren mal von dir wünschen würde.
Mhm. Ich habe noch eine vorletzte Frage. Wenn ihr eurem früheren Beziehungs-Ich einen Tipp geben müsstet, was wäre das denn?
Ich glaube, es ist tatsächlich, und das hört sich immer ein bisschen inflationär bei mir oder bei allen an, wenn man das so hört, sei nicht so streng zu dir selbst. Das klingt halt immer, wenn ich das lese, denke ich mir, oh ja, wieder so ein Satz. Aber es ist so, ich bin sehr streng zu mir selbst, sehr streng zu anderen, sehr streng zu Dynamiken in der Beziehung, sehr streng zu dem System Beziehung. Das heißt, ich bin sehr schnell. Also es gibt schnell Enttäuschung, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich will immer, dass es perfekt ist. Und wenn das mal nicht so ist, dann destabilisiert mich das. Und ich glaube, dass ich da auch viel gelernt habe in den letzten Jahren. Und das wäre, glaube ich, gut gewesen, wenn ich mir das schon deutlich früher gesagt hätte. Ey, lass es doch. Ist doch nicht so schlimm. Also nimm es so, wie es ist. Nimm Menschen so, wie er ist, anstatt ihn immer wieder optimieren zu wollen. Weil ich bin so aufgewachsen, dass Leistung und Optimierung immer im Vordergrund standen. Und das musste ich hart erarbeiten, dass das egal ist, dass es um den Menschen geht und nicht um das, was ihn das, was er leistet, ihn nicht ausmacht.
Kann ich eine Rückfrage dazu stellen?
Ungern.
Glaubst du?
Okay, was entscheidet Ricarda?
Glaubst du, mit dem Wissen? Mit dem Tipp, dass du jetzt deinem jüngeren Ich gegeben hast, wären manche Beziehungen länger, hätten die länger gehalten? Wärst du noch mit irgendwem zusammen sogar?
Ich hätte mich tatsächlich, glaube ich, schneller getrennt.
Oh, okay. Ach, guck an.
Ich hätte mich schneller getrennt. Ja. Weil ich nämlich das hart zu einem Sein auch gleichzeitig heißt, es auszuhalten. Mhm. Und manchmal muss man auch einfach hinnehmen, dass es nicht funktioniert und dass das nicht matcht mit demjenigen und dass man sich selber verliert. Ich habe mich immer in einer Beziehung sehr verloren, hatte sehr viel Zweifel, Selbstzweifel und die kamen halt nur dadurch, dass ich dachte, ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug. Und da hätte ich schon längst die Reißleine ziehen sollen, nach Tag 3 schon einfach. Ich habe relativ früh dieser Frau, ich liebe dich, gesagt. Und das Einzige, was zurückkam, war, danke.
Es gibt so viele Beziehungsratgeber, oder? Und das sagen immer noch Menschen.
Ja, und sie hätte auch einfach sagen können, du, das ist mir zu früh oder was auch immer. Ich habe auch nicht nachgefragt, weil ich einfach Angst hatte davor. Und darum habe ich mir da natürlich auch einen riesen Kopf gemacht, weil ich gesagt habe, okay, dann bist du einfach nicht wert, geliebt zu werden. Aber ich will das so sehr, dass sie mich auch so sieht. Und da hätte ich schon sagen müssen, okay, dann fragst du oder du kommunizierst das, was du dir wünschst und was sie empfindet. Und dann hätte man da eine Lösung gefunden für sich selbst. Also da. Ja. Was würdest du, darf ich eine Rückfrage an euch beide stellen? Gibt es eine Beziehung in eurem Leben, auch wenn ihr jetzt mit Sicherheit sagen werdet, nein, gibt es etwas oder eine Beziehung, die ihr bereut?
Ich hätte auch einmal eher schneller Nein sagen sollen. Aber ich war so deep in love und wollte unbedingt. Aber ich glaube, das wäre gut gewesen, wenn ich eher auf mein Gefühl gehört hätte, dass ich mich nicht richtig wohlfühle.
Aha, aber du warst in love.
Ja, das war so in love und gleichzeitig nicht wohl. Und das ist eine blöde Kombi. Dadurch kriegst du nicht richtig raus, was gerade los ist. Ja. Und es gab so Sequenzen, Momente, wo, wie du, so nach 3 Tagen habe ich immer wieder Momente gehabt, wo ich dachte, ich bin, glaube ich, gerade im falschen Film. Das passiert hier gerade nicht wirklich. Und dann so drüber zu gehen, weil man ja so viel Gefühle hat und weil man so viel investiert hat für die Beziehung und so, das, ich glaube, es war einfach nicht cool.
Was die kann man da überhaupt irgendwas machen, außer ist auf die harte Tour zu erfahren?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man sich da gut vorbereiten kann. Ne? Also ich glaube, du brauchst so Erfahrung, um selber zu wachsen. Du kannst es ja auch so schlecht anderen raten. Ne? Also mir hätte auch keiner raten können, sagen können, geh da weg, mach das nicht und so. Ne? Weil das ist halt trotzdem, bist du halt so selber deines Glückes Schmied. Und ich habe jetzt für die nächste Beziehung, habe ich gut gelernt, was ich davor erlebt habe. Weißt du, so. Ich nehme es halt mit als Erfahrung. Aber das kann ich nur sagen, für mich, ja, das rauszufinden, dass, wenn es so Situationen gibt, in denen man sich so richtig unwohl fühlt, wird es auch nicht irgendwann zu einer besseren Beziehung. Weil meistens ist alles am Anfang schon da. Und man sieht es nur nicht, weil man so Brillen auf hat, so rosarote.
Oh, ich hatte einmal wirklich Magenschmerzen. Also als ich dann, also nicht bei uns, so. Also, dass, wenn dir selbst der Körper dir schon Signale gibt und dir sagt, boah, das ist nicht gut gerade, und du dann trotzdem nicht drauf hörst, also wenn das nochmal passieren sollte, dann wüsste ich, okay, der Körper gibt mir hier gerade ein sehr eindeutiges Zeichen.
Aber das stimmt, das habe ich auch. Ich glaube, besser auf sich zu hören und auf die Stimmung eher zu hören, das ist etwas, was ich, glaube ich, meinem jüngeren Ich nochmal mitgeben würde, hör auf dich. Und wenn da irgendein Störgefühl ist, und ich hatte diese Störgefühle, dann ist es nicht das Richtige. Wir hatten auch gestern mit einer Freundin gesprochen, die die Hochzeitsmode verkauft. Und die hatte gesagt, wenn es auch nur ein Störgefühl vor einer Hochzeit gibt, dann mach's nicht.
Aber das ist ja schon, also vor der Hochzeit hatten wir total viele Störgefühle. Also es war... Wir haben ja jetzt erst letztes Jahr geheiratet, aber das habe ich bei so vielen Paaren, dass da nochmal alles so animiert ist, also so wie an ist, weißt du? Irgendwie nochmal denkst du, oh mein Gott, und dann dieses Disney-Ding für immer und oh, will ich das wirklich und träume ich wirklich und ist das richtige Schritt und so. Man ist eh da völlig gestört. Und dass da Störgefühle kommen, finde ich total nachvollziehbar, weißt du? Aber stimmt schon, also wenn es so ein Störgefühl gewesen wäre, wie ich jetzt gerade beschrieben habe von der Beziehung, die ich gerade sozusagen, über die ich gesprochen habe, dann würde ich sagen, ja stimmt, heirate nicht mit so einem Gefühl, ja. So. Aber
das wäre eine Sache, die ich wirklich mir groß auf die Fahnen schreiben würde, hör auf dich.
Ja, und Irina, du, gibt es eine Sache, die du deinem früheren Beziehungs-Ich empfehlen würdest?
Ja, meins geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Ich glaube, ich hatte schon in fast allen Beziehungen eigentlich immer so den Punkt, dass ich immer so noch so eine ganz kleine Schutzmauer hatte, dass es mir nie so schwer fiel, auch der Gedanke, okay, wenn es zu Ende ist, ich werde schon klarkommen. Also, und ich glaube, das lag daran, dass ich nie so viel an Gefühlen zugelassen habe, wie ich eigentlich hätte fühlen können. Und das weiß ich auch, das war dann einmal eine Partnerin, die mich da auch sehr darauf aufmerksam gemacht hat und gesagt hat, boah, ne, du hast da diese fette Mauer und die merkt man, die spürt man. Und ich glaube, ich hätte meinem früheren Ich geraten, da schon das viel früher anzugehen. Also ich würde schon immer noch sagen, so eine ganz kleine Minimauer ist wahrscheinlich immer noch da.
Zaun. Zaun. Aber woher denkst du, ist das? Kommt das aus Angst, verletzt zu werden?
Ja, wahrscheinlich.
Okay.
Und ich habe noch nicht mal wirklich negative Erfahrungen gemacht in Beziehungen, aber trotzdem glaube ich so aus dem Impuls heraus, okay, ich muss immer Stärke zeigen, ich darf mich nicht verletzlich zeigen, ich darf mir keine Niederlagen irgendwie selber eingestehen. Und deswegen war das in fast allen Beziehungen irgendwie so, dass ich das Gefühl hatte, ja, ich komme da schon gut raus, was natürlich einerseits einem selbst ein gutes Gefühl gibt, weil du meistens dann die Person bist, die sich so gefühlsmäßig ein bisschen überlegen fühlt. Also in dem Sinne, dass ich wusste, okay, ich würde bei einer Trennung hier leichter rauskommen wieder als die andere Person. Aber gleichzeitig natürlich auch ganz viel von dem wegnimmt, was ja eigentlich das Schöne ist. Also das heißt, einen Partner, eine Partnerin zu haben, die man über alles liebt, mit der man sich emotional verbunden fühlt, ohne die man gar nicht mehr sein will. Ja.
Plant ihr denn für die Zukunft? Das ist meine allerletzte Frage. So, es gibt ja immer wieder so Heiratsandeutungs-Stories, ja, wo alle immer natürlich auch kommentieren und sagen so, war das ein Antrag?
Das war eine Farce, ich sage es dir. Es ist komplett aus dem Ruder gelaufen, das Ganze.
Miri. Diese eine kleine Strandszene, ja?
Miri ist schuld. Miri hat irgendeinen Emoji-Ring gepostet und danach wusste es plötzlich der Opa von Irina.
Meine Mutter hat die Story gesehen und hat dann gleich meinen Großeltern Bescheid gegeben, die mir dann wiederum geschrieben haben und gratuliert haben.
Wahrscheinlich waren sie nicht die Einzigen.
Sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
Vielleicht sind wir ja schon längst verheiratet. Komm, das können wir jetzt mal.
Aber das wolltet ihr doch erst später dann immer mitteilen. Das ist doch jetzt ein guter Gelegenheit.
Ach so, aber wir können ja ein Clickbaiting machen und sagen, ja, also hört die, das könntest du, diesen Abschnitt könntest du ganz nach vorne an die Episode pappen und dann bis zum Ende der Episode wissen wir, ob sie verheiratet sind oder nicht. Meinst du Pläne? Heiratspläne?
Pläne für euch, genau.
Ach so.
Überhaupt für die Zukunft.
Ach so.
Du hast ja vorhin so serielle Monogamie und dann gesagt, naja, aber jetzt ist ja gar nicht mehr so eine lange, also diese Folge wird so eine lange Folge. Gibt es was ihr plant für euch?
Also ich plane was Irina, glaube ich, so in der Form noch nicht weiß. Ich möchte gerne einen alten Bauernhof haben und einen gebrechlichen, sehr alten Esel.
Okay, dann da gehe ich mit.
So, also das möchte ich schon, das kann ich mir gut vorstellen mit Irina, weil Irina wünscht sich einen Gemüsegarten. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube, ich würde gerne ein Podcast-Studio haben und sehe schon diesen Bauernhof, den wir zusammen als Lesben zusammenklöppeln und das videoseitig begleiten.
Ohne jegliche handwerkliche Erfahrung.
Handwerk können wir, nur nicht, was sowas angeht, wenn du verstehst. Nee, aber das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen mit dir. Und das ist auch, das finde ich auch schön, also bei dem Gedanken freue ich mich auch total, weil das irgendwie so eine schöne Sache ist, die man sich da so aufbaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt du.
Schöner. ich glaube, ich antworte mal auf Annas Frage.
Ach so.
Ich glaube, Hochzeit ist uns beiden nicht so wichtig, als dass, also wir sprechen.
Doch.
Ja?
Ja.
Dir ist es wichtig?
Nein. Diese Verzweiflung in den Augen. Würde mich aber schon freuen. Also wenn ich so ein, ich finde einen Ring schön.
Ja, genau, einen teuren Ring.
Aber teuren Ring.
Die Hochzeit muss nicht sein.
Nee, die ist ja teuer genug. Davon kannst du lieber, nee, egal.
Nee, also es steht gerade ansonsten nichts erstmal zur Debatte.
Okay.
Oder?
Good to know.
Gut, dann haben wir das auch geklärt. Und hast du noch Wünsche für euch auch, Irina, in der Zukunft? Also Gemüsegarten habe ich schon gehört, aber würdest du gerne in Köln bleiben?
Siehst du, das war nämlich die Ursprungsfrage
so.
Von Anna. Ja, ich habe nämlich richtig drauf reagiert.
Ach so, ich dachte jetzt hier Heirat, Kinder und so. Das
kann ja ein Teil von Zukunft. Manche Menschen planen das für die Zukunft, dass sie so heiraten wollen.
Echt?
Ah, ja.
Echt?
Ich dachte, das wäre so oldschool. Familie und ein Haus. Ich finde das schön, das Bild, das du gerade so gezeichnet hast. Da reden wir ja tatsächlich auch ein bisschen drüber. Also wir beide lieben Köln und auch hier, wo wir gerade wohnen, aber so perspektivisch ein bisschen rauszukommen, sich so ein bisschen zu setteln, ein Häuschen, ein bisschen mehr Grün für
heute. Aber haben wir tatsächlich noch nie drüber gesprochen, so
ja,
in
nicht,
der Form?
Ja.
Nee, jetzt mal auch deine Seite. Können wir jetzt mal hier diskutieren? Weil ich weiß nämlich gar nicht, was du so zukünftig planst.
Doch, wir haben erst gestern darüber gesprochen.
Nee, weiß ich nie mehr.
Als du gesagt hast, wir könnten ja so in so einem Radius von einer Stunde und
da habe ich gesagt, aber das meine ich, aber was meinst du mit, was ist mit Familie und Co.?
Ich glaube, wenn ich jetzt nur von mir spreche, ist es einfach gerade noch nicht so aktuell, als dass man drüber spricht, also weil es noch nicht konkret genug ist. Ich kann ja aber ganz offen zugeben, dass du schon darüber nachdenkst, aufgrund deines Alters. Darf ich das sagen?
Ja klar, ich habe auch mit Svenja Huth drüber gesprochen.
Deine Eizellen zum Beispiel mal einfrieren zu lassen.
War mal eine Überlegung.
Aber ich glaube, das spiegelt ja nur das wieder, was ich gerade sagte. Es ist halt nicht so aktuell, als dass man jetzt gerade drüber spricht für die nächsten 1 bis 2 Jahre.
Aber siehst du dich langfristig mit Kindern, Familie?
Ja, ja.
Okay.
Aber
nur nicht mit dir.
Aber ich denke mir halt so manchmal, boah, so in 10 Jahren wäre es perfekt. Aber dann bin ich halt auch schon... 80. Irgendwann, biologisch wird es dann auch schwierig, aber gut, es gibt mittlerweile alle Möglichkeiten dieser Welt, wenn man sich eine Familie wünscht.
Ja, sehe ich auch so. Und es ist auch immer schwierig, wenn man das so an einem Alter festmacht. Also ich finde, ich kenne viele, die auch noch mit Anfang, Mitte 40 Eltern werden. Das ist auch, gibt auch Lösungen dafür und es gibt immer noch Adoption und ganz viele andere Dinge. Das sollte man auch nicht außer Acht lassen.
Und Pflegefamilien, aber selbst da gibt es irgendwann ja so eine Altersbegrenzung, was ich auch spannend finde. Genau, man kann auch Familie sein, ohne eigene Kinder zu haben. Das finde ich auch mal so einen wichtigen Punkt. Oder sich um andere Kinder kümmern.
So eine oder um einen Hund, ja genau. Ole unser Hund fühlt sich auch an wie ein kleines Kind.
Um den müsst ihr euch ja auch viel kümmern. Gerade wenn er mal krank ist oder nicht kann oder raus will und ihr nicht. Danke, ihr beiden. Ich finde richtig schön, dass wir heute gesprochen haben. Ich bin ganz begeistert davon, dass ihr so viel geteilt habt von euch in eurer Beziehung. Und ich höre euch gerne weiter zu in euren Gesprächen über eure Beziehung, weil ich liebe Beziehung. Und ich mag voll gerne so auch Zwischentöne zu hören. Danke, dass ihr ein paar davon aufgelöst habt. Und vielen Dank für eure Offenheit und das Gespräch.
Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt.
Ja, ich mich auch. Also, und das vielleicht als kleine, als Überlegung, dass Irina und ich mal eine Paartherapie mit dir zusammen bei Busenfreundin machen. Hättest du da Lust zu?
Ja, können wir gerne machen.
Das wäre quasi noch das Gleiche nochmal nur für Busenfreundin, ja, weil ich glaube, das finde ich schon sehr schön.
Und dann aber, dann lassen wir alle Hüllen fallen.
Irina fällt schon wieder alles aus dem Gesicht, weil sie sich denkt, scheiße, die übertritt mal wieder Grenzen. Wie immer übertritt sie Grenzen. Nee, aber natürlich in dem Maße, wie du dich auch wohlfühlst, wie ihr euch alle wohlfühlt.
Wir werden darüber sprechen. Ich freue mich jedenfalls drauf. Auf bald, alles Gute.
Vielen, vielen Dank, tschüss. Anna. Tschüss.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr von Anna hören möchtet, dann abonniert den Kanal und folgt ihr auf Social Media.